Botswana möchte Deutschland auf Ernst 20.000 Elefanten schenken, ob der Olaf das will oder nicht. Die ganze Story dazu gibt es heute in der Travel-Therapie, die von Koh Chang in Thailand aus aufgezeichnet wurde. Koh Chang bedeutet so viel wie Elefanteninsel und da schließt sich der Kreis doch. Außerdem die Themen heute, unser Songkran-Erlebnis, also das Wasserfest zum Neujahr hier in Thailand und ein Teaser für unser neues Megaprojekt im nächsten Jahr. Schön, dass du da bist und los geht's.
Achtung, letzter Aufruf für den Podcast Travel-Therapie. Bereit machen zum Check-in.
Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel-Therapie, liebe Leute. Es ist Folge 117. Ich merke es leider nicht ganz. Es ist aber schon eine so hohe Zahl, dass man sie es halt nicht mehr ganz gut merken kann. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Anna.
Oh, das ist wieder ein bisschen cringer Einstieg.
Nein, das ist einfach unser Einstieg. Wir sagen halt uns so Hallo. Wieso können wir nicht nett miteinander sein? Muss es denn so super cool und abgeklärt sein oder was?
Ja. Entschuldigung, oh, ich bin in meinem Gehirn gerade super zeitversetzt, als ob bei mir alles 5 Sekunden später erst ankommt.
Bufferst du
denn? Wir nehmen schon auf, wir sind live quasi, ich muss mal kurz mich schütteln.
Kannst du dich ein bisschen vorbuffern bitte? Kannst du mal auf Pause drücken und vorbuffern lassen? Das geht ja gar nicht mehr, ne? Wir sind ja auch Freunde, Leute, hier geben wir es jetzt zu, wir sind ja auch Freunde des gepflegten Grauzonen-Streamings, sagen wir mal so. Und früher war das ja besser. Früher war ja alles besser, selbst das Grauzonen-Streaming. Da konnte man dann ja wirklich sagen, ich gehe jetzt was essen und lasse einen Film vorladen bei Filmon oder sowas. Und dann kann ich abends dann später schön den ganzen Film gucken, weil er vorgebuffert wurde. Und das geht ja gar nicht mehr. Man muss ja wirklich ein gutes Internet haben. Und das ist in Thailand nicht immer möglich. Und genauso ist es nicht möglich, gewisse Streaming-Dienste zu erreichen. Zum Beispiel unsere Assi-TV-Kacke, RTL Plus und sowas. Das geht nicht, Leute. Wir können kein Assi-TV gucken, weil dann gucken wir halt illegales Streaming, was einfach nichts damit zu tun hat, aber jetzt wisst ihr es.
Aber geht das nicht, wenn wir diesen
VPN? Nee, mittlerweile sind die Computerroboter so schlau, die fragen dich, was ist 1 plus 2 und da weiß ich die Antworten nie drauf und dann wissen die, dass ich im Ausland bin und dann geht das nicht. Ich möchte jetzt mal hier mit zum Start der Podcast-Folge mit einem kleinen Gedankenspiel reinstarten. Und also vor allem dich jetzt, Anna, ne, weil du die Person bist, die mir antworten kann. So die anderen Leute, die jetzt zuhören, grüß euch, schön, dass ihr da seid. Ist jetzt aber schwierig, dass ihr antwortet. Aber ihr könnt mitdenken und auch mal hier bei Spotify machen wir immer so ein Q&A am Ende. Also wenn ihr jetzt draufklickt auf die Folge, kann man immer draufklicken. Und dann könnt ihr mal sagen, was ihr getan hättet.
Wie bei Wer wird Millionär ein bisschen.
es ist so ein moralisches Quiz, ein bisschen wie... Würdest du lieber den dicken Mann auf der Schiene überfahren oder die 3 Kinder rechts von nehmen oder so?
Okay,
weißt
okay.
Du? Kommt jetzt aber nicht. Machen wir nächste Folge. Ist auch ganz lustig. Da gibt's auch noch.
Nee. Auch ganz lustig.
Magst du Elefanten, Anna? Würdest du sagen, du bist eine Elefantenfreundin?
Ja, ich bin auf jeden Fall keine Feindin. Bin jetzt kein Elefantenfan, so wie
richtige politische Antwort. Also ich bin ja keine Feindin.
Ich bin jetzt, so wie andere sagen würden, sie ist ein Pferdemädchen, bin ich jetzt kein Elefantenmädchen, weil ich meine ganze Pubertät damit zugebracht habe, mir Elefanten-Wendys zu holen. Aber ich finde Elefanten cool.
Das ist, kann man, glaube ich, 99% der Menschen würden, ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt und wenn doch, dann möchte ich den ohrfeigen, noch nie einen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ich mag Elefanten nicht.
Ja, wenn du vielleicht Angst davor hast, wegen bisschen der Größe halt,
ja, du kannst ganz ja, leicht. Du kannst ja Angst haben oder Respekt, aber heißt ja nicht, dass du die nicht...
Ja, aber wenn du vor was Angst hast, hast du generell so ein bisschen Antipathie.
Ja, das stimmt schon ein bisschen. Also hier, es gibt einen Bericht von Human Society International aus dem Jahr 2021, der besagt, dass Deutschland der größte Importeur von afrikanischen Elefantentrophäen ist in der Europäischen Union. Gut oder doof? Doof eher, ne?
Ja, schon Importeur, echt. Das heißt, Deutsche schmücken sich gerne mit Zähnen, Elfenbeinzähnen, ja, und sowas. So.
Ich habe wirklich sehr viele Jahre in meinem Leben gebraucht, ich glaube 20 oder sowas, bis ich verstanden habe, dass Elfenbein nichts Mystisches ist. Ich dachte immer so... Die jagen wirklich so Kobolde und die Freundin von Peter Pan.
Okay, ja, verstehe.
Also wir halten fest, Elfenbein importieren und so generell besitzen ist irgendwie nicht so, das ist so wack, sagen die Kids von heute, glaube ich auch. Hat keinen Slack, ist nicht so dope. Ich klinge mittlerweile wirklich wie ein alter Mann, der versucht, Kinder nachzumachen, weil es cool ist. Deswegen hat Deutschland gesagt, dass sie das ein bisschen reglementieren wollen. So, ne? Dass sie sagen, also die wollen jetzt so sagen, hey, weniger importieren und generell höhere Zölle oder generell Verbot darauf. Wenn ihr erwischt werdet, kommt ihr in den Knast und so.
Jetzt erst.
Ja. So. Und dann kam ein besonderes Angebot aus Botswana. Beziehungsweise kein Angebot, sondern eher so eine Drohung beziehungsweise eher so ein Reality-Check. Die haben nämlich gesagt, hey Deutschland, geiler Move. Wenn ihr wollt, dann kriegt ihr jetzt 20.000 Elefanten von uns für diese Entscheidung, wenn ihr das wirklich durchboxt. Generell, wenn ihr diese Meinung vertretet. Weil, das ist echt spannend, weil Botswana die größte Elefantenpopulation der Welt beherbergt. So 120.000 Elefanten sind da am Stissel. 130.000 sogar. Und es sei kein Spaß, in Anführungszeichen, das den irgendwie zu kontrollieren, zu reglementieren, weil die Elefanten da wirklich auch totally nuts gehen. Die fressen irgendwie Sachen von der Ernte, die machen Trinkrohre kaputt, weil sie halt irgendwie ans Wasser wollen, ne, weil es zu viele sind. So, du kennst es ja mit unserer menschlichen Population, zu viele Menschen, zu viel Bedarf und so. Und deswegen ist es wichtig und deswegen hat Botswana zum Beispiel auch schon mal 8.000 Elefanten an Angola verschenkt und weitere 500 an Mosambik.
Moment, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Deutschland will höhere Zölle einführen für Elfenbein und dann sagt Botswana, seid ihr eigentlich verrückt? Ihr kriegt dann von uns 20.000 Elefanten, weil wir die dann nicht mehr irgendwie, weil wir die Population nicht mehr geregelt bekommen. Wobei die Population ja nichts mit dem Elfenbein in erster Linie zu tun hat. Wo ist denn da der Zusammenhang? Also so wie Deutschland will die Tiere nicht weiter quälen und dann sagt Botswana, ja, aber wenn wir es nicht weiter quälen, dann kriegt ihr halt unsere Elefanten.
Das Ding ist, in Botswana ist ein reglementierter Abschuss quasi, so eine Wilderei erlaubt. Quasi, ne, so wie bei uns im deutschen Wald. Also ne, dein Vater war ganz lange Jäger, ist jetzt im Ruhestand, aber hat ja auch dann mal früher dann Füchse geschossen. Und weil es eine Quote gab pro Jahr, ne, da hat jeder Jäger bekommen, oder generell der Jägerclub, oder ich weiß nicht, wie das geht, kriegen die eine Mail und dann sagen die so, heute, dieses Jahr 20 Wölfe für euch.
Das Wald- und Forstamt legt halt fest, wie die Population miteinander so geregelt ist und harmoniert. Und wenn zum Beispiel wenn es zu viele Füchse gibt, dann fressen die Füchse die ganzen kleinen Babyhasen oder auch Vögel in ihren Nestern, also die kleine Küken, die Eier und sowas werden dann gefressen. Und dann sagt man halt, okay, die anderen Populationen sind gefährdet, deswegen müssen die Füchse jetzt eingedämmt werden, damit die anderen Rassen quasi überleben können in unserem Wald.
Nicht nur die anderen Rassen, auch wir generell, oder? Weil das Spannende ist ja eigentlich, dass wir als Mensch das so reglementieren wollen und müssen, weil wir quasi das Ökosystem verändert haben als Spezies, richtig krass.
Das auch, ja.
Ja, also das ist ja schon mal interessant. Ich glaube, mit Elefanten ist es klingt halt so exotisch. Für die Leute in Botswana ist das ja quasi der Fuchs, der die Dinge reißt. So, das ist ja eine viel, so wie wir sagen, Hunde sind Haustiere, sind für andere halt Eidechsenhaustiere. So. Und ich glaube, das ist halt gar nicht so schwer. Ich verstehe deswegen irgendwie den Ansatz zu sagen, so hey, ihr in Berlin da, ihr beschwert euch darüber, was wir hier machen, oder beziehungsweise ihr sagt, europäische Jäger dürfen keine Trophäen mehr einführen und sowas. Ne? Ethische, die ganze Ethik dahinter, ey, da sind wir, glaube ich, alle auf einem Dampfer, dass das irgendwie echt weird ist, dass Menschen das machen. Aber das natürlich irgendwie, wenn der Olaf jetzt sagt in Deutschland, sagen wir jetzt mal, Olaf macht das, ne, ihr hört mal auf da in Botswana, dann finde ich es schon irgendwie funny zu sagen, ja, okay, wir würden gerne an Länder die Tiere abgeben, ist niemand so richtig offen dafür. Wenn ihr aber meckert, dann nehmt mal 20.000 Tiere und füttert die und bepampert die.
Jetzt ist aber mein erster Gedanke natürlich erstmal, also in so vielen Ländern gibt es quasi Elefantenknappheit. So, weil
ist das so?
Hä?
Bist du dir sicher?
Ja, weil so die brauchen ja ewig, die vermehren sich ja nicht so oft. Ein Elefant kriegt nicht einfach mal so 20 Kinder oder so, weißt du?
Aber Botswana hat ja zu viel.
Ja, jetzt pass aber auf, aber vielleicht sind die auch selber dran schuld, weil die jahrelang so gezüchtet haben, weil die von dem Elfenbeinhandel krass profitieren. Du weißt ja nicht, da ist wahrscheinlich, steckt eine riesige Mafia dahinter, die ultra viel Geld damit verdient. Und natürlich stellen die sich jetzt dann halt da vorne hin und sagen, wir haben ja eine Überpopulation, dann nimmt uns, also so als Drohung, dann geben wir euch doch einfach 20.000 Elefanten ab, um das Ganze so ein bisschen schwarz zu malen. Aber wer weiß, ob da nicht so eine riesige Mafia dahinter steckt, die einfach sagt, hey, wir wollen so viele Elefanten züchten, weil wir denen halt immer die Hörner abnehmen, weil wir daran einfach gut Geld verdienen. Und wenn natürlich nicht, wenn es nicht so viele Elefanten gibt, gibt es auch nicht so viele Hörner, ist ja ganz klar.
Kurzes Hallo von mir aus der Zukunft, weil wir direkt in die Diskussion gestartet sind. Habe ich es leider verpasst, ein paar Infos zu der Botswana versus Deutschland-Thematik zu erwähnen. Mache ich jetzt hier. In Botswana war die Elefantenjagd nämlich für ein paar Jahre komplett verboten und jetzt dürfen wieder 300 Tiere pro Jahr geschossen werden, um A, die Masse an Elefanten ein bisschen einzuschränken und B, weil die Lizenzen für diese Abschüsse echt hoch begehrt sind. Also Großwildjäger aus Europa, Asien oder den USA oder von sonst wo bezahlen echt eine Menge Geld dafür, also Geld, das in den armen Regionen Botswanas halt einfach dringend gebraucht wird. Und genau dieses Geschäftsmodell wird von zum Beispiel Deutschland halt dann unterlaufen, wenn die Gesetze sich so ändern für den Import von Jagdtrophäen,
dass, ja, dass das halt dann, ne, weniger Abnehmer hat und das sich halt nicht lohnt. Belgien hat das zum Beispiel schon beschlossen. Und ja, es klingt irgendwo auch logisch, dass man da halt hart sein muss und die Leute vor Ort eben anders Geld verdienen müssen. Aber so einfach ist das leider nicht. Allein in den letzten 12 Monaten sind 17 Menschen von Elefanten getötet worden in Botswana, weil es halt immer mehr werden und sie dementsprechend auch Nahrung und Wasser bei Menschen suchen. Farmen und ganze Existenzen werden einfach da zerstört. Das hört man vor Ort immer wieder. Safari-Ranger aus Botswana sagen deshalb auch, dass die Elefanten für ihr Überleben bezahlen müssen, und zwar gejagt, weil da die Menschen Geld verdienen und die Tiere geschützt werden können. Klingt für mich ehrlich immer noch ein bisschen hart, aber ich kann es auch teilweise nachvollziehen. So richtig nachvollziehen kann man es aber wohl nur, wenn man dann auch vor Ort ist und lebt.
So, ich habe mich jetzt auch noch mal kurz eingelesen und werde meinen Senf dazu geben. Ich glaube, der Punkt, den man hinterfragen sollte, ist halt, wie glaubwürdig so eine Aussage von einem Land ist, wenn Profit mit im Spiel ist. So ist es halt leider mit vielen Dingen auf der Welt. Das muss man dann ein bisschen differenzierter betrachten. Und ich bin der Meinung, dass würde mit so einer Elefantenjagd und mit Elfenbein nicht so viel Geld verdient werden, dann würde es den Staat wahrscheinlich auch einen Fick interessieren, ob die Elefanten jetzt 10 Menschen im Jahr totrampeln würden oder nicht. Es interessiert sie ja auch nicht wiederum, dass auf dem Land viel mehr Menschen an Unterernährung sterben oder weil sie keine medizinische Versorgung haben, weil sie ja dann wiederum ja Geld ausgeben müssten. So. Deswegen so diesen Grund vorzuschieben und sich so als Samariter ein bisschen aufzuspielen, ist, glaube ich, erstmal ein vorgeschobener Grund. So, es ist nämlich so, wenn man dann ein bisschen reingeht, ein bisschen tiefer sich noch einliest, dann checkt man auch, wer an so einer Jagd nämlich eigentlich verdient. Das sind nämlich nicht die kleinen Bauern dann, sondern an so einer Jagd verdienen Reisejagdveranstalter und natürlich der Staat in erster Linie. Man zahlt als Jäger ungefähr 40.000 Euro, um so einen Elefanten zu erschießen. Und natürlich die Dunkelziffer, die Wilderei hat auch, seitdem die das erlaubt haben, natürlich zugenommen, weil halt auch Leute ohne Jagdschein dann sagen, oh geil, hier kann man wieder Elefanten erlegen. Hab zwar keine Ahnung, wie es geht, aber will einfach mal ein bisschen rumballern. So, das steigert man natürlich dann auch direkt wieder, wenn man sowas erlaubt. So, die Bauern vor Ort kriegen, wie gesagt, ein paar Pennies, da kommt nicht so viel an. Das heißt, das wird nicht der erste Grund sein, warum man sowas durchboxen will. Das Ding ist, Botswana ist eigentlich ein sehr reiches Land. Die verdienen super viel Geld mit Diamantenabbau und da kommt echt viel Geld rein. Und auch durch den Tourismus kommt immer mehr Geld rein. Und natürlich kommt das Geld dann bei der Bevölkerung nicht so an. Wir kennen das. Und für die Verbesserung der Lebensumstände wird halt einfach nicht so viel weitergegeben, wie es vielleicht möglich wäre. Korruption spielt da eine Rolle natürlich und die Schere zwischen Arm und Reich ist halt sehr, sehr groß. Und ja, vielleicht muss man Elefanten kontrolliert eindämmen. Ja, vielleicht nehmen die da Überhand und vielleicht muss man sie eindämmen, um das Gleichgewicht der Natur zu wahren. Aber es ist sicherlich nicht der erste Grund, warum Botswana die Jagd erlaubt. Also meiner Meinung nach. Und ich habe hier noch eine schöne Einschätzung, die würde ich euch gerne einmal vorlesen, von der Daniela Freyer von der Artenschutzorganisation Pro Wildlife, die gesagt hat, Elefanten dürfen nicht zum politischen Spielball werden. Dass der Reichtum des Landes ungleich verteilt ist, lässt sich nicht lösen, indem man reiche Ausländer bedrohte Arten abschießen lässt und an die Menschen vor Ort nur Almosen verteilt. Eine bessere Beteiligung der Landbevölkerung an Einnahmen aus Bodenschätzen und dem Tourismus und die Förderung der Koexistenz zwischen Menschen und Wildtieren scheinen deutlich vielversprechender. So, Botswana ist eines der reichsten Länder in Afrika, gehört global gesehen zu den Ländern mit gehobenem mittleren Einkommen und hat eine Gesamtbevölkerung von nur 2,2 Millionen Menschen. So, allerdings ist der Reichtum, wie gesagt, ungleich verteilt. Jetzt kann sich jeder seinen eigenen Teil dazu denken. Das war mein Wort zum Sonntag.
True, weil, ja, ist ein gutes Argument. Ja.
So, und deswegen muss man das, glaube ich, immer ein bisschen tiefer beleuchten und du weißt nicht, was dahinter alles abgeht. Also du weißt, wie es ist, wenn man irgendwo dran, an den Füchsen im Wald, wenn die eingedämmt werden müssen, da verdient früher vielleicht mal ja wegen Pelz.
Am Fuchspelz?
Pelz, da hat man Pelz gemacht. Aber das macht heute kein Mensch mehr.
Aber weil würdest du sagen, ich glaube, wenn Leute immer noch Elfenbein kaufen, dann gibt es immer noch genug Leute, die Pelz kaufen. Nur weil es in unserer Bubble nicht mehr so ist. Ich glaube, es gibt immer noch genug
Leute. Ich habe letztens gelesen, dass es mittlerweile Also gerade Fuchspelz will kein Mensch. Also wenn dann sowas aus. Edles.
Also der Fuchs nicht, der Fuchs ist schön, aber so Tier als Pelz ist schon.
Ja, strange. Mittlerweile ist Fake Fur fast teurer als echter Pelz.
Da meinst du also, es lohnt sich jetzt eigentlich wieder Echtpelz zu kaufen? In Echtpelz zu investieren. Ist gerade am Low Point.
Nee, und wie gesagt, deswegen denke ich, dass, wo man noch so viel Geld verdienen kann mit den Elefanten und auch weil die ja irgendwie da in Zoos gesteckt werden und weil das voll viele, also bei wie vielen Wilderern, so richtig reiche Milliardäre oder Millionäre, steht das so voll geil oben auf der Bucketlist, oh, ich will meinen Elefanten jagen. Weißt du, das sind ja so Triumphtiere und da wird bestimmt auch voll viel Geld mit so einer Jagd gemacht, dass die mal einen Elefanten schießen können und sowas. Und ich glaube, da hängt einfach voll die Maschinerie hinten dran, die wahrscheinlich bei den Füchsen im Pfälzerwald jetzt nicht so extrem groß ist. Hm.
Ich verstehe den Sinn von Jagen auch absolut gar nicht. Also ich würde mal sagen, wenn du gegen einen Elefanten boxst und ihn besiegst, dann hast du seinen Kopf verdient. So. Dann nimm ihn, häng ihn dir über das Bett.
Aber auch selbst dann, das ist ja wie beim Bullenreiten.
Nee, auch da nicht. Das ist ja auch nicht auf dem gleichen Level. Wenn der Bulle dir gegenübersteht, das Ding ist beim Bullenreiten, die Leute rennen ja immer weg, wenn sie vom Bullen gefallen sind. Wenn du hier 1:1 gewinnst, wie Darwin das mal niedergeschrieben hat, ja, der hat es ein bisschen anders formuliert auch, aber Survival of the Fittest, dann okay, dann können auch Elefanten unsere Köpfe aufhören. Aber niemand möchte das ja auch. Das ist ja so krank, niemand möchte das ja auch, außer wir Menschen. Niemand möchte ja aus Fun jemanden töten. Das macht ja der krasseste, coolste Gepard, nur weil er Hunger hat.
Eben, und deswegen ist es auch so oder so nicht fair, auch wenn du gegen den Elefant gewonnen hast,
niemand
weil du
einen
Streit
Anna.
Angezettelt hast. Auch dann wäre es nicht cool, weil du den angezettelt hast.
Es gab mal, Mike Tyson in seiner Prime hat mal gesagt, er will gegen einen Gorilla antreten. Und Mike Tyson ist ja der hat eine richtig kranke Power, aber selbst der wäre halt sofort innerhalb von 3 Sekunden von einem Gorilla zerfetzt worden, weil einfach jedes Tier, ernstzunehmende Tier, gegen eine Raupe gewinne ich auch noch, das ist nichts Krasses. Hm. Aber gegen jedes Tier, wo es cool wäre, verliert man halt auch.
Ja.
Und es ist halt auch nicht mehr cool 2024. Vielleicht, als dein Papa Jäger war, da war das cool noch.
Ja, das ist ein bisschen krass. Mein Papa hat sich das auch gewandelt. Also mein Papa ist schon ziemlich alt, er ist 75. Und als der angefangen hat, damals erstmal Förster geworden und dann auch den Jagdschein gemacht, da waren die Zeiten ja auch noch ganz irgendwie anders, ne? Da ging es jetzt auch nicht um Waffen oder sowas. Mein Vater ist einfach unfassbar gerne draußen in der Natur und das ist halt so ein bisschen, ja, wenn er es essen kann, kann er es auch schießen, sagt er. Und das ist natürlich auch nur Konsequenz. Ich esse es nur und kann es aber nicht erlegen. Er weiß, wie die Tiere alle miteinander funktionieren. Er weiß, wie man ein Tier ausnimmt. Und ja, so wie Menschen halt früher Tiere gejagt haben. Auch selber zur Strecke gebracht, selber gekocht und selber gegessen. Ganz andere Lebensweise natürlich, aber hat sich auch so ein bisschen geändert. Seitdem er jetzt älter geworden ist, hat er letztens auch gesagt, er versteht gar nicht mehr, wie er das früher so konnte. Also, dass er, wir hatten so einen emotionalen Moment und er meinte, er ist viel sensibler geworden. Also, er könnte jetzt auch gar nicht mehr ein Tier einfach so töten. Also, er ist viel warmherziger oder weicher irgendwie geworden, was früher, ich weiß nicht, härtere Zeiten oder so, keine Ahnung, andere Zeit, da hat halt keiner so drüber nachgedacht, das macht man halt so und Tiere sind halt, damals waren das ja auch alles Viecher, früher hat man ja kein Haustier gehabt, da hat man halt Viecher gehabt, die halt mit auf dem Hof oder so gelebt haben, aber natürlich nicht so verhätschelt worden wie heutzutage und da hat sich das Verständnis auch schon ein bisschen geändert bei ihm und das könnte jetzt heute nicht mehr so einfach.
Ist er jetzt Vegetarier?
Nee, auch nicht. Die Leverwurst, die Pfälzer Leverwurst.
Ist noch mehr Fleisch als vorher. Er vermisst das Jagen zwar nicht, aber er muss kompensieren.
Es ist nur, nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch ein paar Schattierungen.
Es gibt leckere Tiere in jeder Farbe. Das wollte ich als kleines Gedankenspiel zum Einstieg bringen. Das war jetzt schon ein relativ großer Teil des Podcasts. Aber der Gedanke, also wir sind ja auf Koh Chang gerade in Thailand und das heißt ja übersetzt, also Koh heißt immer Insel. Und Chang ist quasi, heißt Elefant. Deswegen, wenn ihr ein Chang-Bier trinkt, das ist eine berühmte Marke hier in Thailand, dann seht ihr auch auf dem Logo so 2 Elefanten. Ja, deswegen ja Chang. Und die Insel heißt Koh Chang, nicht weil sie so für ihre Elefantenfreundlichkeit bekannt ist. Es gibt hier 2 Elefanten, aber sie werden nicht wirklich elefantenfreundlich behandelt. Aber weil die Insel quasi aus der Vogelperspektive, aus der Elefantenperspektive wie ein Elefant aussieht, von oben. Also, ja, also ich habe das noch nie überprüft, um ehrlich zu sein.
Ja, so ein bisschen.
Also sehr viel Fantasie. Ja, und lustigerweise, also gar nicht so lustig,
ist Koh-Chang-Awa eine Insel hier, wo noch sehr viele Touristen das unterstützen, dass man mit Elefanten reitet, dass man die angekettet füttert und dass man die in Camps badet und so einen Scheiß, wo man sich so denkt, dazu wird auch nochmal ein Video bei uns kommen, auf jeden Fall, während wir jetzt auf Koh-Chang sind, also warum das, was man da so ein bisschen beachten sollte oder wo man dann dran denken sollte zumindest. Weil das machen, glaube ich, viele Menschen nicht. Wir waren ja auch letztes Jahr schon hier auf Koh-Chang und da haben wir dann mal jemanden zur Rede gestellt, quasi, weißt du noch?
Ja.
Also wir haben dann so nett nachgefragt, so hey, du hast jetzt hier gerade irgendwie Bananen gekauft und fütterst den angeketteten Elefanten an der Straße. Warum machst du das so? Und dann hat er gesagt so, er kam aus Indien und meinte, Elefanten sind erstmal heilige Tiere für ihn und das ist was ganz Besonderes, die zu füttern. Ja, ist es. Das ist eine richtige Aussage. Aber das ist ja so, als ob ich dem Papst die Hand schütteln möchte und dass ich das aber bloß hinkriege, wenn er angekettet vor mir steht und das machen muss quasi, weil er sonst so einen rostigen Stab in die Rippe gedrückt bekommt.
Ja, aber vielleicht hat er auch gedacht, ich kann an der Situation des Tieres jetzt nichts ändern, weil das ist steht den ganzen Tag angekettet da. Ich kann ihm vielleicht nur das Schicksal ein bisschen erleichtern, indem ich ihm einen kurzen Moment der Freude gebe und ihm ein paar Bananen in den Mund stecke. Hm.
Das ist eine ganz interessante Denkweise, die ich aber irgendwie nie so richtig gecheckt habe für mich. Also ne, wir sind jetzt auch nicht die Heiligsten, wir haben auch Probleme, aber jetzt in dieser Episode stellen wir uns mal nicht da mit unseren Problemen, sondern wir gehen lieber auf andere. das sagen, also es gibt einen anderen TikToker, YouTuber, Instagrammer, Yosu heißt der, und der war gerade in Bangladesch und hat
Travel
da so...
Travel for Love
heißt der, genau, mit seinem Künstlernamen. Und der hat ein bisschen gezeigt, wie es in Bangladesch in so Kinderfabriken abgeht, ne? Und da sehr viral gegangen und in den Kommentaren kam aber ganz oft, die meistgelikedesten Kommentare waren immer, ja, aber was haben die denn, mit was verdienen die denn überhaupt Geld, wenn wir denen quasi die Jobs wegnehmen, indem wir nicht mehr die Klamotten kaufen, die sie herstellen und so, ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist irgendwie so Verdrängungspolitik, dass man sich das selber auch einredet, so. Weil natürlich, es muss vielleicht auch mal kurz schlechter werden, damit es aber für die Zukunft, für all die ganzen Jahre danach, die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte vielleicht, besser wird. Wenn wir jetzt sagen, das muss so bleiben. Die Elefanten, die kriegen ja wenigstens ein bisschen Fressen so und die Kinder kriegen ein bisschen Arbeit so. Und das wird ja sich nie ändern mit der Argumentation, aber wenn man sagt, okay, wir müssen es ändern, weil die Kinder irgendwie 1,80 Euro am Tag verdienen, dann werden wahrscheinlich sehr viele irgendwie arbeitslos sein und manche auch verhungern und ne, diese kranken, krassen Worst Cases. Aber in 50 Jahren würde es wahrscheinlich anders aussehen.
Es ist halt so ein krass zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite natürlich, du siehst dann diese Kinder, die für uns Klamotten herstellen, damit wir irgendwie fancy aussehen, aber die kriegen natürlich in dem Moment einen Unterschlupf, wo die wohnen können oder wo die schlafen können und die kriegen was zu essen und vielleicht wäre die Hälfte der Kinder schon verhungert.
Das meine ich aber,
wenn
ja.
Das nicht, ja, genau, wenn das nicht passieren würde. So, das ist natürlich kurzfristig gesehen, ist es dann besser, sie haben jetzt quasi diese Ausbeuterjobs, damit sie wenigstens was zu essen haben. Und das Ding ist, der Mensch guckt ja meistens. So, die Menschen, die da leben, die gucken von einem Tag auf den anderen. Die sehen nur, okay, ich kann da jetzt gerade, und wenn ich 1,50 Euro verdiene, dann nehme ich das an.
Aber
wenn
die
sich
Kinder
jetzt alle zusammentun würden und sagen würden, hey, das ist ja Ausbeute und langfristig, wir wehren uns dagegen, damit wir langfristig, aber das dauert dann natürlich
Jahrzehnte. Nee, aber das ist der falsche Ansatz.
Nein, aber das Ding ist, das wird halt nicht passieren, weil es dann immer, dort gibt so viel Armut, dass es immer jemanden gibt, der so ein Angebot annehmen wird. Weißt du, entweder von oben macht die Politik was und sagt, hey, wir machen Razzia, wir gehen durch jedes Haus, wir gucken irgendwie, wie viel ihr bezahlt. So, aber wenn es diesen Mindestlohn quasi in den Ländern nicht gibt, von ganz oben, dann wird immer jemand da sein und der eine sagt, ja komm, der eine sagt halt, ich mach's nicht für 5 Euro und fünf andere sagen, aber ich mach's auch für 1,50. So, und dann geht die ganze Chose weiter.
Genau, das ist das krasseste Problem, glaube ich, mit allem so. Warum sich nicht so viel ändert, weil man ja quasi das immer wegschieben kann.
Ja, ist ein Teufelskreis.
Andere können es nicht wegschieben, die Kids da in Bangladesch zum Beispiel oder die Elefanten. Wir haben auch Songkram miterlebt. Das war echt mal wieder ein Highlight. Das ist einfach, Leute, wir sind ja keine großen Fans von dieser Bucketlist und ne, das müsst ihr gemacht haben in eurem Leben und sowas. Aber doch schon, Songkram ist schon eine Sache, wo ich sagen würde, also generell Sachen, wo Menschen als gemeinsame Instanz einfach happy miteinander sind.
Karneval und Songkran muss man mal gemacht haben.
Ich finde sogar Songkran
besser.
Würdest du es auch besser ranken?
Ja, weil man nicht friert die ganze Zeit.
Nummer 1. Zweitens, die Betrunkenen schlagen sich nicht die Köpfe ein.
Es gibt zwar auch betrunkene Menschen bei Songkran, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie aggressiv ist. Ich glaube nämlich auch, die Touristen, die nach Thailand kommen und sonst aggressiv werden in ihrem Heimatland, wenn sie besoffen sind, werden auch so ein bisschen ausgehebelt mit der Freundlichkeit der Thais. Gibt bestimmt auch aggressive Schlägereien, aber ja, viel, viel weniger.
Kommt auf den Ort, wo, also ich glaube, wenn wir jetzt in Phuket oder so gefeiert hätten, wo auch mehr Party-Touristen generell sind. Wir sind überhaupt nicht in der Party-Area, Kevin.
Aber wir waren in Bangkok letztes Jahr, wo wirklich auch nur, also wir haben Songkran zum zweiten Mal erlebt. Songkran heißt übrigens, also quasi neues Jahr, Happy New Year mäßig. Songkran ist das Wasserfest. Das neue Jahr. Wir haben jetzt das Jahr nach dem Thai-Kalender, haben wir das Jahr 2567. Und neben Thailand hat auch noch Laos, Myanmar und Kambodscha diesen buddhistischen Kalender.
Dass sie diesen Feiertag feiern.
Ja, dass sie so quasi, wir sagen ja als Christen so, ne, Jesus hat irgendwie die erste Rakete abgeschossen am 31. Dezember, so war die Geschichte, glaube ich. Dadurch ist auch der Nordstern entstanden. Und deswegen sagen wir, am 31. feiern wir. Und hier ist es so, Buddha ist, ich weiß gar nicht, warum heute der letzte Tag ist. Es ist ja auch immer ein bisschen abhängig vom Mondzyklus, so wie das chinesische Neujahr. Dass man dann erst anfängt, wenn der erste neue Mond anfängt.
Ist immer am gleichen Datum.
Ah, okay. Ja, dann ist das chinesische Neujahr. Das ist nochmal ein anderer Kalender, wo man quasi sich immer nach der Mondphase richtet, wo der erste Mond des neuen Frühlings oder sowas.
Hier lernen Sie was bei uns.
Das ist das Komplizierteste.
Das sind alles sehr Informationen, die valide sind.
Nee, das ist so. Ich habe ja chinesisches Neujahr in Chiang Mai verbracht. Und da, es ist der erste Mond des neuen Mondkalenders. Deswegen variiert das. Und Songkran ist das Wasserfest und da geht es quasi ein bisschen wie bei Karneval darum. Bei Karneval sagen wir, ne, laut und Kostüme, um die Geister zu verschrecken, weil jetzt hier, ne, die neue Saison, Sommer ist da, wir wollen frisch ins Leben starten. Und Songkran ist auch neues Jahr. Wir waschen die Geister weg. Es gibt
wir waschen die Sünden weg.
Wir waschen die Sünden weg.
Nicht die Sünden, weil die sind nicht so krass wie die Christen, dass man sich Sünden abwaschen muss. Aber die Bad Vibes wäscht man sich quasi weg. Also schlechte Gefühle, alles was schlechte Erinnerungen und sowas, die werden halt abgewaschen. Ein schönes Ritual, ja.
Es gibt auch so Kalkpaste. Es gibt ja hier ganz viele Kalk-Areas mit Kalkstein und dann wird bei diesem Fest Kalk mit Wasser gemischt und dann wird das ins Gesicht geklatscht von Leuten.
Als Segnung.
Ne? Also bei diesem Wasserfest geht es auch nicht darum, dass man nur mit Wasserpistolen vor sich wegrennt, weil eigentlich geht es ja darum, dass man sich nass macht.
Man will die schlechten Sachen abspülen, deswegen soll man ja nass werden. Die freuen sich halt auch. Wenn die eimerweise Wasser über den Kopf kriegen, dann ist das toll, weil dann umso besser gereinigt ist man quasi.
Gibt aber auch da wieder Unterschiede. Ich finde das witzig, weil jedes Land hat natürlich Charaktere von A bis Z und alles dazwischen. Ja. Ne? Und wir hatten auch einige Thais auf Rollern und sowas, die dann wirklich richtig angepisst waren, dass sie immer, also sehr, sehr selten, muss man sagen. Aber es gab schon so Leute, die wirklich
halt noch arbeiten müssen, oder?
Nee, die einfach auch sagen, oh, jetzt reicht's auch mal, mir ist kalt.
So coole Jugendliche, so 15-Jährige, das die auch. Dann so sagen, oh Mann, meine Frisur ist zerstört.
Ja, das ist ja nicht anders als bei uns. Wieso soll das nicht anders sein?
Die denken sich, oh Mann, die Alten, die feiern da die ganze Zeit immer so wilde Sachen, mir ist das viel zu blöd oder so, ich bin viel zu cool für sowas.
Aber generell hat jeder Spaß miteinander, muss man schon sagen. Von klein bis alt, alle schunkeln miteinander, alle haben irgendwie sich im Arm. Es ist eines der schönsten Feste aller Zeiten. Jetzt kommt mir auch nicht mit Wasserverschwendung oder sowas. Ganz ehrlich, solange wir Böller in die Welt knallen und das Ozonloch verbrennen, eigenständig, was beides nicht geil, muss man sagen. Ne? Aber ich würde mal sagen, die erste Welt müsste erstmal selber Abstufungen machen, bevor wir jetzt sagen, ihr Asiaten, die schuften, während wir Urlaub bei euch machen.
Es ist auch gar nicht. Erstens ist in Thailand, wir sind ja nicht in Afrika. Thailand hat jetzt nicht so eine krasse Wasser.
Aber auch schon. Also Thailand wird ja so krass heiß aktuell, dass sie auch.
Du siehst ja, alles ist grün um uns rum. Also wir haben jetzt keine Dürre hier. Hier wächst ja Pflanzen en masse.
Ja, aber das ist auch zu kurz gedacht. Da musst du schon, das ist jetzt wie beim Elefantenthema, Anna. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall viel tiefer reingehen. Aber ich glaube, man kann schon pauschal sagen, Wasserverschwendung ist nicht so geil. Das ist jetzt
ich
schon
weiß, okay, aber es ist ja nur, ich glaube, wenn du es zusammenrechnest, auf diese kurze Zeit.
Schon sehr viel Wasser.
Aber es sickert ja wieder, es ist ja nicht verschwendet, weil es sickert ja wieder in die Erde.
Das ist ein Argument und es wird ja direkt für und gegen Böller, ja.
So, und erstens ist es super sauber alles, die Straßen sind danach.
Ich bin sauber, endlich mal.
Nach Silvester oder so, oder nach Karneval, ist ja alles ultra verdreckt. Ah. Also nicht nur Plastik und Verpackungen und was alles vom Zug geworfen wird, auch die ganzen Süßigkeiten und sowas, überall hängen Sachen rum. Und bei Songkran ist es umgekehrt. Das ist wie wenn die ganze Zeit jemand mit dem Hochdruck Druckstrahler durchläuft, die sind blitzeblank danach, die Straßen, weil alles direkt sofort weggewaschen wird und es wird halt gar nicht erst, es werden gar keine Verpackungen irgendwie produziert, außer natürlich die Wasserpistolen, die dann wahrscheinlich oft danach weggeschmissen werden, weil sie ausgedient haben, weil die meisten nicht 100%. Länger aushalten als 3 Tage. Aber so dieser kleinen Schissel und kleinen Kram an Verpackungen und so, da ist halt echt alles Picopello danach.
Es gab auch ein paar Leute, die so agiert haben wie meine Mutter gerne bei späteren Weihnachtsfesten und so. Also irgendwann wird uns ja allen dann Socken und Seife geschenkt, mehr oder weniger, ne? Weil wir ja irgendwie was zum Anziehen haben sollen und nicht mehr stinken sollen. Habe ich mal die Vermutung gehabt, wenn ich ein Deo bekommen habe.
Weißt du, dass ich dir auch am Anfang Socken und Deo geschenkt
habe? Ja, deswegen. Wir haben auch eine tiefe Verbundenheit, weil ich dich ganz klassischerweise mit meiner Mutter assoziiere.
In deinem Adventskalender. Das sind so klassische Nikolausgeschenke, auch so kleine. So ein bisschen Schokolade und ein Deo dazu und ein paar Socken.
Du hast mir Rick und Morty Boxershorts mal geschenkt.
Ja, weil du immer gesagt hast, du fandest es so cool.
Das war ein süßes Geschenk. Aber es waren wirklich Hosen wie für einen 12-Jährigen. Und ich habe sie getragen.
War XL, Kevin.
Ja, für große 12-Jährigen. Ich habe sie immer im Sport
getragen. Das war normale Männerabteilung, Kevin. Kann ich doch nichts dafür, dass du so ein dickes Ärschel hast.
Aber das fand ich irgendwie funny, dass dann wirklich auch Leute so mit Shampoospendern rumgelaufen sind. So völlig betrunken rumgetanzt sind auf der Straße und immer so Rollerfahrer mit Shampoo vollgespritzt haben.
Hey, das habe ich gar nicht verstanden. War da wirklich Shampoo
drin? Ja, das war so ein klassisches DM-Shampoo-Fläschchen mit so einem Drückknopf drauf.
Aber
so.
Das finde ich schon wieder nicht so geil, weil das so reizend ist. In den.
Das stimmt. Also wir hatten auch
reizend schön, sondern...
Wir hatten auch irgendeine Minzpaste im Gesicht. Da, also wirklich, wo man so dachte, es brennt dir gerade ein
Loch in die Backe. Ich glaube, letztendlich war es quasi nur wie so Tiger. Also es war
aber auch nicht geil, wenn man konnte es nicht, einfach das Gefecht.
Man konnte es nicht auseinanderhalten, weil manche Kreide waren cool. Das war einfach nur Kreide, womit die dich angemalt haben. Also das heißt, ganz neutral so auf dem als Hautgefühl. Und manche waren halt wie mit so Tigerbalm oder mit so Minzöl versetzt und dann war es so auf einmal, oh Gott, das fängt an, es brennt. Wer das schon mal so ein bisschen ins Auge gekriegt hat, der weiß, dass das wirklich 15 Minuten lang übelst brennt und man denkt am Anfang, oh Gott, es ätzt einen irgendwie die Haut weg oder so. Also wir wussten ja nicht, was es ist, aber haben es schnell wieder abgewaschen, weil wir dann Angst hatten, aber dann kam natürlich gleich der Nächste und dachte, oh, die haben ihre Segnung abgewaschen, zack, nochmal drauf.
Ja, es war wirklich, hat wirklich wie Säure geätzt. Und ey, da an dem Punkt muss ich mal sagen, wir haben ja letztens, du hast ein Reel gemacht auf Instagram darüber, wie es ist, wenn man nach Thailand kommt, ne? Alles super nice, du tanzt so quasi von der Haustür zum Roti-Stand und durch die Straßen und sowas. Und dann gab es schon echt viele Leute, die gesagt haben, cool, damit ne, fühle ich voll dieses Thailand-Gefühl. Ein paar haben mir aber auch gesagt, das ist Thailand für dich, in den 7-Eleven zu gehen und
du tust mir leid.
Du tust mir leid, wenn das für dich die Kultur ist. So, also erstmal, natürlich ist es schwer, die gesamte Vielfalt Thailands in 20 Sekunden in einem Video zu zeigen. Das war auch nicht der Anspruch. Aber ich muss sagen, dafür gehe ich wirklich in den Ring. 7-Eleven ist ein nationales Kulturgut, aus ganz vielen Gründen. Und einer der Gründe ist jetzt, dass wir jetzt wirklich von Tag zu Tag rausfinden, was es eigentlich zu kaufen gibt. So, jetzt neueste Entdeckung, Leute, geht euch Carbon-Tabletten holen, also Kohletabletten. Dinger, die du teuer, jetzt nicht mega teuer, aber schon okay teuer in Deutschland dir kaufen musst. Ne? Mhm. Kohletabletten sind dafür da, dass du, wenn du was mit dem Magen hast, wegen Essensverunreinigung Verunreinigung
also
oder
wenn
so.
Wenn du so ein bisschen Lebensmittelvergiftung hast quasi, dann nimm Carbon-Tabletten, auch wenn du am Anfang noch ein bisschen Angst hast, irgendwie du warst noch nie in Asien und isst Streetfood oder so, ne, dass man die Bakterien noch nicht gewohnt ist. Nehmt einfach vorsorglich eine Carbon-Tablette schön am Tag oder so und das ist absolut gereinigt alles.
Ja, und ist auch natürlicher Stoff, also es ist keine Droge, kein Medikament, wo du sagst, oh, da bin ich abhängig.
Das ist Kohle und Kohle filtert quasi die bösen Bakterien und vielleicht auch andere Bakterien, also so ein paar Bakterien mit aus dem Darm und entlastet quasi den Darm dadurch, dass der nicht mit ultra krass vielen Bakterien beschäftigt ist, sondern gibt ihm halt so ein bisschen Freiheit, schwemmt diese Bakterien mit aus und der kommt damit besser zurecht und muss keinen Durchfall haben.
Richtig, und das gibt es im 7-Eleven. So, man muss mal ein bisschen gucken und kramen und wo das ist. Aber 7-Eleven hat irgendwie auch eine krasse Apothekenabteilung mit natürlichen Sachen, also mit Kräuter, Riechkräutern, mit den Carbon-Tabletten, mit Cremes, mit Tigerbalms, mit heißen Cremes für Muskelzeugs und sowas. Und das wollte ich mal kurz gesagt haben, Leute, wenn ihr, also das, ihr müsst nicht mal irgendwie krass in eine Apotheke gehen, es gibt alles auch da.
Ja, gut, 7-Eleven. Keine Antibiotika und sowas gibt es da nicht. Auch. Aber es gibt nicht nur Sandwiches, bei 7-Eleven, sondern auch solche Sachen. Aber der hat eigentlich jeder schon mal gesehen. Also man sieht ja immer, dass es auch so ein paar Beauty-Sachen gibt und sowas.
Ja, das stimmt wohl. Ja, deswegen Leute, wirklich einmal im Jahr, nee, einmal im Leben Songkran, wenn wir euch eine Sache empfehlen dürfen, das ist das coolste Fest. Ich fand auch das Holy Fest richtig nice mal. Das habe ich mal in Karlsruhe gefeiert.
Da habe ich mal Promotion gemacht. Also ich habe dir vielleicht damals die Cocktails ausgegeben.
Nee, ich habe keine Cocktails ausgegeben bekommen, leider.
Ja, nicht, du hast sie schon bezahlt, aber ich meine, ich war beim Ausschank.
Ach so. Nee, wahrscheinlich nicht. Da wäre ich zu schüchtern gewesen, aufzuschauen, welche adrette Dame das dann für mich macht.
Du hättest wahrscheinlich gar keinen Alkohol dir sowieso geholt, weil es dir viel zu teuer gewesen wäre und du gesagt hast, ich brauche das
eben. Nee, weil ich auf mein gesundes Image achte.
Du hast bestimmt einen Liter Wasser einfach dabei gehabt.
Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwie auch aber irgendwie lustig, dass dein Karlsruhe gesagt hat, wir holen das indische Fest in die badische Hauptstadt.
Ich fand das voll krass. Das war so ein krasser Hype. Natürlich, weil auf den Bildern und auf den Videos sieht es gut aus. Aber das war ja, die Leute haben sie alle totgehustet die ganze Zeit. Ja,
das war auch, ich weiß nicht,
das war richtig ist. Krass, weil der Feinstaub von dieser Kreide, den atmest du ja die ganze Zeit ein. Das war eigentlich richtig gesundheitsschädlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch veranstaltet wird aktuell. Weil wenn jeder, der in der Masse da drin stand, hat nach einer halben Stunde, konnte er nicht mehr atmen.
Das kommt ja ursprünglich aus Indien und ich glaube, die freuen sich darüber, dass sie mal was anderes in der Luft haben.
Ja, die sind es gewöhnt, die Pollution.
Aber das sind auch gute Pollution, das ist ja auch Kreide oder sowas. Ja. Und das ist immer noch besser als, glaube ich, die ganzen Smogwolken, die man sonst... Vielleicht filtert die Kreide sogar, vielleicht wurde es erfunden, dass die Kreide den Smog
für die Lungen
filtern kann.
Also wie Kohle für die Lungen.
Ja. Ja, das ist ein Highlight gewesen. Jetzt haben wir schon vorhin noch erwähnt, genau, wir gehen jetzt bald in Hundeshelter und dann...
Und weil wir...
Ich weiß gerade nicht, wie ich noch das letzte... Warte, wir können doch nochmal einen Switch... Hast du noch was auf dem Ding?
Ja, okay, jetzt hat mein Ding einfach gelöscht. Weil wir heute jetzt schon so viel über Tiere erzählt haben, habe ich gedacht, ich drop noch kurz eine Info, die ich letztens gelesen hatte, die ich auch irgendwie voll cool fand. Und zwar war das so ein wissenschaftlicher Kurzbericht und da wurde getestet, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, weil da wurden Flöhe im Labor quasi eingesperrt. Flöhe können bis zu 4 Meter hochspringen. Also die sind richtig krasse Tiere. Und die wurden in ein Reagenzglas oder ein bisschen größeres Glas eingesperrt für, ich glaube, 3 oder 4 Tage. Und das Glas war 25 Zentimeter hoch. Und die Flöhe sind natürlich dann die ganze Zeit an den Deckel gesprungen und konnten halt nicht höher springen, haben halt gemerkt, okay, da ist Ende Gelände. Hier ist die Decke, da geht's nicht weiter. Und nach diesen 3 oder 4 Tagen wurde der Deckel abgenommen und die Flöhe konnten eigentlich wieder rausspringen, also hätten einfach rausspringen können. Aber keiner der Flöhe ist höher als dieses Glas gesprungen. Einfach nur, weil sie so darauf konditioniert waren, dass es nicht höher geht als diese 25 Zentimeter. Obwohl der Deckel offen war.
Oh Mann, das ist
krass, oder?
Eine krasse Lebenslektion. Und vielleicht sind in gewissen Bereichen des Lebens wir die Flöhe, Anna.
Ja, genau so ist es ja. Es geht darum, dass der Mensch auch konditioniert wird sein Leben lang. Menschen, die immer hören, das wirst du nicht schaffen oder das kannst du nicht, schon von klein auf, die werden sich das nicht trauen. Also wenn ein Kind irgendwie sagt, oh, ich würde gern Schauspieler werden oder so und die Eltern immer sagen, nee, das wird niemals passieren, da hast du gar, also auch nicht nur so dahergesagt, sondern richtig zu sagen, hör zu, das hat keine Zukunft, so in ganz ruhigem Ton, du kriegst halt einfach da nie das Feedback, dass das in irgendeiner Weise möglich wäre, dann wirst du es nie versuchen. Dann machst du es einfach nicht, weil du einfach denkst, du wirst damit erzogen, das geht nicht. Es ist einfach so Gesetz, es geht nicht, wird nicht passieren.
Gibt es da so eine Sache in deinem Leben, wo du sagen würdest, das ist bei dir passiert, wo du einfach das Gefühl hast, das schaffst du nicht, obwohl es schon möglich wäre für andere?
Ja, ich glaube schon, dass man sich auch selber ganz oft
Ich will was Spezielles jetzt hören.
Ja, viele Dinge, die sich jetzt, zum Beispiel mit dem Podcast alleine, aber das hat sich ja, also ja, man kann sich schon weiterentwickeln, vielleicht wenn die Flöhe, so wie bei den Flöhen, wer weiß, wenn die jetzt ein Jahr lang in dem Glas noch sind, irgendwann springt schon einer mal raus und checkt.
Das ist das Spannende. Es gibt das Experiment auch mit einem der intelligentesten Tiere der Welt, mit Kraken und die können sich ja wirklich... Also mit diesen Oktopussen, ne? Die gibt ja auch verschiedene Spezien. da wurde mal das Experiment gemacht, dass ein Oktopus in eine Schüssel gegeben wurde, wo ein Loch ist. Also so ein Kasten mit einem Loch. Und das Loch wurde immer kleiner. Also am Anfang ist es rausgekommen und so lange wurde das Loch kleiner gemacht, bis dieser Oktopus nicht mehr rausgekommen ist. Ne? Mhm. Er hat es 3-4 Mal probiert und dann hat er aufgehört und dann hat er es auch nie wieder probiert.
Obwohl das Loch größer wurde irgendwann wieder.
Das weiß ich gar nicht.
Ja gut, er hat es nie wieder probiert und das Loch war einfach komplett zu und er hätte eh nicht rausgekommen.
Auch mit dem Elefanten gibt es doch die Metapher, dass der dann, dass sein Leben lang angekettet war und als die Kette weg war, dass er trotzdem nicht von dem Baum weggelaufen ist, an dem er ewig angekettet war, weil er gar nicht mehr wusste, wie es funktioniert, davon wegzulaufen.
Oder auch gestern, wir haben The King's Speech nochmal geguckt, gestern. King's
Speech.
Wer den, also kurz zusammengefasst, es geht um einen
ist unser Filmtipp heute?
Englischen Duke, genau, der quasi, dessen Vater stirbt und der quasi zum König ernannt werden soll, aber der hat ein ganz großes Problem, er kann nämlich nicht vor Menschen sprechen, weil er ganz schlimm stottert. Hm. Und eigentlich nicht nur stottert, eigentlich bringt er manchmal fast gar kein Wort raus. Und dann,
das ist Stottern.
ja, also nicht nur so, sondern... Also er verstummt komplett.
Es gibt verschiedene Formen von Stottern.
Okay. Halt, ja. So, jedenfalls begibt er sich dann in Therapie und natürlich, wie es in so Filmen ist, zu so einem unkonventionellen Typ, der ihn so ganz krasse Methoden machen lässt, um locker zu werden. Und natürlich ist das Problem nicht irgendwie was Medizinisches, sondern liegt in der Psyche. Nämlich, es kommt dann raus, dass er eigentlich von klein auf quasi nicht so richtig war, wie er war. Eigentlich ist er Linkshänder, aber damals zu der Zeit, es spielt 1950 rum.
Zum Zweiten Weltkrieg, genau, also zum Start des Zweiten Weltkriegs, 38.
Ein bisschen früher, ja.
39,
Er war Linkshänder, es war ihm aber verboten, natürlich zu der damaligen Zeit, musste mit rechts schreiben. Seine Beine waren krumm, die wurden irgendwie ewig lang in so Metallstäbe reingezwängt, damit er gerade Beine hat. Er hatte auch von seinen Eltern und so natürlich nicht so viel Liebe, wie es sein sollte. Seine Nanny hat ihn drangsaliert, es kam erst später raus, dass sie ihn gequält hat und sowas.
Spoiler so. Übrigens.
Ah ja, upsi, ja, zu spät. Ja, und jedenfalls waren das halt ganz viele Dinge, wo der Mensch quasi von klein auf beschnitten wurde in seiner Freiheit und in seinem Denken, halt groß zu denken irgendwie.
Obwohl er der Sohn des Königs ist, so, ne?
Genau,
obwohl er das Beste, die besten Voraussetzungen hat, ein geiles Leben zu führen.
Ja, eigentlich noch schlimmer. Und deswegen war er selbst natürlich dieser Herausforderung nicht gewachsen und hat einfach verlernt, irgendwann
selbstbewusst zu sein.
Ja, und das, wie das auch im
Stimme wieder geschlagen.
Genau, das auch im Film so schön dann gesagt hat, er hat seine Stimme verloren. Also er wurde ewig lang quasi beschnitten und er hat verlernt, selbst zu äußern, was er will, zu äußern halt, was seine Meinung ist oder was er fühlt. Und er hat einfach seine Stimme dadurch verloren. Also nicht nur, dass er es äußern kann, sondern auch, dass er generell sprechen kann und dass das natürlich alles psychisch irgendwo begründet ist. Und ich glaube, das hängt halt alles damit zusammen, wenn du schon von klein auf quasi so klein gehalten wirst. Und dir verboten wird, quasi über die 25 Zentimeter hinaus zu springen, dann fällt es dir ganz schwer aus dieser, obwohl das ja ein erwachsener Mann war später und der Therapeut dann auch gesagt hat, es ist jetzt nicht, du bist nicht mehr abhängig jetzt von deinem Vater, dein Vater ist tot, der ist nicht mehr da, um dich zu schimpfen oder so, aber diese Angst, die du davor hast, die lebt halt mit dir, selbst als erwachsener Mensch, doch obwohl die nicht mehr existent ist, aber du bist so indoktriniert und so deswegen heißt es ja Konditionierung, du bist so darauf konditioniert, dass dich das einfach verfolgt, dass ganz schwer ist, da wieder rauszukommen. Das braucht halt ultra viel Arbeit.
Das ist ein schönes Beispiel auch mit King George VI. War es. Ist auch eine echte Geschichte tatsächlich. Ich habe mal nachgelesen, das stimmt zu 90% so. Klar, ein bisschen dramatisch wurde es mal inszeniert hier und da im Film, aber das war der König, der auch nie König werden wollte und der dann aber König werden musste quasi. Und das ist das Spannende. Genau, er wurde gezwungen, wieder höher zu springen. So. Alleine hätte er es ja nicht gemacht, aber dadurch, dass er quasi sein Bruder, der ja gar nicht geeignet war, der neue König zu werden, hat ihn ja dazu gezwungen, dass er der König werden muss und damit auch einhergehend, und das ist ja der König von England, eine repräsentative Figur. Also er muss jetzt nicht krasse politische Schachzüge irgendwie sich überlegen, aber er muss halt eine Weihnachtsansage machen oder eine Kriegsansage so.
Ja.
Und, quasi diese Metapher, dass er, obwohl er so verdorben wurde fast schon von seinen Eltern, also ganz schlecht aufgezogen eigentlich, also gar nicht gefördert in dem, was er ist, dass er aber in dieser allerhöchsten Form, die man eigentlich politisch, also ne, weltanschaulich haben kann, dass er da, und deswegen ist es nicht nur ein normales Stottern vielleicht sogar gewesen, sondern so ein richtig krasses Aussetzen, weil so viel Druck auf einer Persönlichkeit liegt, die wirklich das jetzt lernen muss sogar, also nicht nur für sich, sondern für ein ganzes Land auch.
Aber das Problem ist, dass er gezwungen wurde, König zu werden, hat nicht verursacht, dass er aufgehört hat zu stottern, weil das war ja eigentlich noch mehr Druck. Er hat komplett eigentlich seine Stimme verloren, seine Hoffnung und alles, als er gehört hat, er muss mit der Angst, die er hat, auch noch König werden. Das hat ja die Angst noch verschlimmert. Was ihm geholfen hat, es war einzig nur ein Mensch, der ihn halt bei der Hand genommen hat und der ihm gezeigt hat, der ihm Hoffnung halt gegeben hat und der ihm gezeigt hat, wie hoch er springen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, deswegen ist es voll krass, in welchem Umfeld du aufwächst. Die Flöhe werden nie höher als 25 Zentimeter springen, wenn nicht ein anderer Floh von außen, der das Ganze von außen betrachtet, vorbeikommt und sagt, hey, guck mal, wir können auch höher springen. Dann denken alle so, ah, krass, wenn der das sagt, dann machen wir das auch. Aber solange du in dieser Bubble bleibst, in diesem Angstkreislauf und niemanden hast, der von außen das so durchschaut und sagt, hör zu, ne, du hast diese Probleme, weil das ganz, ganz schön tief irgendwie bei dir verankert ist und sowas und dich so bei der Hand nimmt, dann schaffst du es, glaube ich, nicht. Deswegen ist es voll wichtig, mit welchen Menschen wir uns umgeben.
Wir brauchen einfach nur einen Freund, der für uns da ist. Aber auch das wird nichts daran ändern, dass es fucking deprimierend ist, dass, wenn ein Mensch so hoch wie ein Floh springen können würde, dass wir dann 400 Meter plus springen könnten. Und wir es aber nicht können, weil wir eben nicht so krass sind. Ist das nicht krass?
Ja.
400 Meter, da springst du einfach zu deinem Pendlerjob innerhalb von 3 Jumps, so quasi. Das ist schon krass. Ja, ey, wir hatten ja auch, ich bin ja voll gehypt gerade von zum Beispiel Russ Cook, was ich dir jetzt auch schon mega nervig immer wieder gezeigt habe. Der eine Typ, der jetzt innerhalb von 352 Tagen, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, innerhalb von 352 Tagen, also nicht mal ein Jahr, ist der 385 Marathons gelaufen, weil er quasi einmal die gesamte Länge von Afrika, von dem ganzen Kontinent, also von Kapstadt bis nach Tunesien müsste das dann da oben sein. Ne?
Also nicht einmal umrundet, sondern erst einmal quasi von oben
die Länge gelaufen. Umrunden ist schwierig bei Afrika, muss man sagen, weil auf die rechte Seite da
Schalt ein bisschen groß.
Ist nicht groß, darum geht es nicht. Ich glaube, das hätten Menschen schon gemacht, aber ist ein bisschen viel Kriegszone. So links, wenn du links hochgehst quasi, da ist noch okay, da kannst du, glaube ich, Glück haben, so wie jetzt eben Russ Cook auch. Aber insane. Und also 385 Marathons in nicht mal so vielen Tagen. Also jeden Tag mehr als ein Marathon sogar. Und wir haben ja letztens die Doku geguckt mit Diana Nyad, eine 64-jährige Frau. Man muss auch sagen, die war mal Olympiaschwimmerin und so. Aber dennoch, die war 64, als sie das Final geschafft hat, von Kuba nach Florida zu schwimmen. 170 Kilometer, 50 Stunden am Stück geschwommen.
Kurz zur Info, wir haben hier einen Pool mit 25 Metern und die schwimmen manchmal 10 Bahnen und das sind dann einfach nur 250 Meter.
Das ist schon
anstrengend. Und sie hat 170 Kilometer geschwommen.
Ja, und das ist so, ne, also du fragst dich manchmal, warum ich so fanatisch sowas bin, aber genau das, weil das ist das Gegenteil von dem Flow ist oder von dem King's Speech Dude von George. Weil das Menschen sind, was auch immer in deren Leben passiert ist. Ich glaube nicht, dass es nur so plakativ ist, dass die Eltern voll Supporte fahren. Voll schön, wenn es so war und so, aber ich glaube, es sind viele verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass ein Mensch dazu in der Lage ist, dass Kipchoge irgendwie einen Marathon unter 2 Stunden laufen kann, was eigentlich laut Wissenschaft vor ein paar Jahren noch unmöglich war und so. Ne? Mhm. Das, ich glaube, gewisse Dinge...
Das sind halt so Extreme dann. Ne? Das eine Extrem ist, du lebst so krass in Angst und verlierst deine Stimme. Und das andere Extrem ist, du willst so krass ausbrechen, dass du deinen Körper völlig kaputt machst und drangsalierst.
Aber nicht machst, Anna. Die sind ja nicht immer kaputt,
die Körper. Also die Diana Nye, die ist ja dreimal fast gestorben eigentlich. Also die hat ihr Leben schon
kurzfristig kaputt gemacht.
Die hätte auch, dann hätte es halt keinen Film drüber gegeben, aber dann wäre die halt gestorben. Also wenn die nicht so viel Unterstützung von anderen gehabt hätte, die sie immer wiederbeleben und so, wäre die auch schon dran gestorben. Ne? Also da musst du schon so krass Risiko eingehen auch, dass du mit deinem Leben spielst. Guck, das ist das andere Extrem.
Das schließt sich der Kreis auf schöne Art, weil bei King George war es der Freund, der ihn gerettet hat. Und auch bei diesen großen Geschichten sind es immer andere Leute, die mithelfen, dass diese Geschichten möglich sind.
nicht alleine schaffst du, nee, allein, wenn du so was Extremes machst, ja, schaffst du es nicht.
Obwohl
alleine.
Es gibt David Goggins, der, das ist auch so ein Typ, der einfach läuft und schwimmt und macht und tut, und der macht das zum Beispiel alles alleine. Jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich, auch mit Team, aber der ist auch so ein Dude, der mal ganz, ganz dick war, so, und der hat dann irgendwann gesagt, so, nee, das ist mein Leben nicht, ich will mich besser fühlen. Und dann ist er zur Navy gegangen, und ist jetzt irgendwie auch ein Typ, der so Ultramarathons läuft und irgendwie so 1000 Kilometer in zwei Tagen
und sowas.
Hat
er niemand, also hat er auch keine Frau und so, die ihm gut zuredet?
Ich kenne ihn nicht so gut gerade.
Weißt du, vielleicht hat er auch jemanden an seiner Seite, nee, der irgendwie immer sagt, auch. Hey, du ja, kannst, schaffst es und so, und ihn irgendwie unterstützt mental, dass er so stark bleiben kann auch. Ja. Weiß ich jetzt nicht, aber.
Aber ich orientiere mich auf jeden Fall lieber an dem Spektrum. Ich finde es schön, das ist das Schönste an Menschen, glaube ich, dass sie zu verrückten Dingen in der Lage sind, die jetzt nicht mit Krieg und Zerstörung oder mit Wirtschaft zu tun haben, sondern damit, was sie mit ihrem Kopf und mit ihrem Körper eigentlich umsetzen können. Nicht, dass ich das Gleiche machen muss in der Art, aber ich denke mir so, krass, es werden immer noch Wundergeschichten geschrieben, die eigentlich die nicht logisch sind. Stell dir mal wirklich vor, du rennst jeden Tag, ein Marathon hat 42 Kilometer. Renn mal 40 bis 60 Kilometer am Tag, wie der es gemacht hat, jeden Tag. Das ist völlig absurd. Deswegen werde ich nächstes Jahr das Gleiche machen. Ich werde ganz Afrika umrunden. Nee, das nicht, aber vielleicht was Ähnliches. Aber das Projekt kann noch ein bisschen warten, bis es gedroppt wird. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten.
Wir haben ja schon ein bisschen gedroppt.
Ja, stimmt. Aber es
hat sich seitdem nichts getan. Kevin wird mit dem Fahrrad fahren. So viel können wir schon mal verraten. Und ich bin der helfende Freund, der dann nebenher mit dem Auto entlang fährt und immer so schreit, ey, du kannst noch einen Kilometer.
Das wäre geil, ja, das würde mich voll.
Und dir dann so Wasser übers Gesicht, so. Weißt du, dann wische ich immer so ein bisschen Wodka mit rein, dass du nochmal den letzten Speed.
Ich will clean sein. Okay, warte, ich will es kurz. Okay, jetzt sind wir schon kurz neben dem Thema, jetzt will ich kurz sagen. Also ich möchte als erster Mensch der Welt. Okay, ich habe doch ein bisschen was rausgeschnitten für die Spannungskurve und sowas. Also ihr werdet da in den nächsten Monaten noch genug erfahren. Ihr seid nicht so neugierig. Aber ein bisschen erzählen wir schon. Also hier und da könnt ihr euch bestimmt auch was zusammenreimen. Ich wache unverhältnismäßig oft damit auf, dass ich daran denke, so, okay, wir sind irgendwann tot. Weiß nicht. Ja. Manchmal habe ich richtig viel Angst davor, manchmal nicht so sehr. Aber ne, weil es ja so ist, hatte ich, glaube ich, schon mal dieses Bildnis, dass wir alle in der Schlange stehen und immer wieder weiter vorgehen, weil einer gerade über die Klippe springt und wir müssen auch irgendwann über diese Klippe springen. Also sind wir alle irgendwann tot. Das ist der einzige Fakt, ne? Ob jetzt das einen Gott gibt oder auch nicht oder was, aber es ist eine Sache, dass wir irgendwann sterben. Und in meinem Kopf, und sowas hat, glaube ich, jeder von uns, egal wie das aussieht, einer möchte Makramee machen, einer möchte sich die Fingernägel langwachsen lassen. Und ich möchte sowas halt machen.
Fand ich übrigens einen sehr beeindruckenden Weltrekord im Guinness World Record Buch. Weil das so krass, wenn man das Buch so durchblättert und dann ist jeder ist bei der Frau mit den langen Fingernägeln hängen geblieben. Nee,
das war Inder, glaube ich.
Wie bitte?
Das war ein Inder, glaube ich.
Ich weiß damals noch, dass es eine Frau war und die Fingernägel waren so lang, dass sie sich quasi schon gecurlt haben. Also wie riesige Fahrradreifen. So haben die sich schon überschlagen. Quasi. Und dann hat die lackiert, wenn die ihre Nägel lackiert hat, dann hat die irgendwie 10 Flaschen Nagellack gebraucht, nur um einmal zu lackieren.
Das ist auch eine Wochenaktivität.
Den Bericht habe ich so interessiert gelesen.
Es gab noch den einen Dude, das war ein Inder auf jeden Fall, der seine Hand nach oben gehalten hat und die wieder runtergenommen hat. Also so ein bisschen Hitler-mäßig, extrem. Das war auch der rechte Arm, glaube ich sogar. Da will ich jetzt nicht drauf schwören. Aber der dann halt auch abgestorben oder einfach versteift und abgestorben ist, mehr oder weniger. Abgestorben nicht ganz, weil er nicht schwarz war, aber wirklich, den konnte er nicht mehr runternehmen, weil die Gelenke so krass versteift sind.
Ja, man das muss ja irgendwie auch schon ein bisschen abgestorben, also so ganz langsam abgestorben vielleicht und dann so auf Ruhe, also so wie in Sedierung geschickt. Hm. Also das ist ja irgendwie, weißt du, wie ich es meine? Also einfach wie im Koma liegt der Arm.
Vielleicht fahre ich Fahrrad und habe den Arm ganz halt oben. Kann ich als Deutscher bestimmt bringen, oder?
Ja. Und schön noch mit dem Adlerfähnchen hinten.
Ich muss alle Fahnen collecten, okay? Dann auch die Deutsche. Ja, das ist auf jeden Fall ein kleines Projekt für nächstes Jahr, das wir so langsam angehen. Bis dahin wird aber noch viel anderer Spaßkram kommen. Es gibt eigentlich voll viele Sachen, die wir erzählen könnten, aber Gemach, eins nach dem anderen. Ne? Schön, dass ihr aber dabei seid. Und das ist jetzt, wir sind ein bisschen versackt auf Koh Chang, aber geplant. Also wir haben jetzt nicht ultra krass viele Sachen erlebt, weil wir unsere Akkus einfach mal aufladen mussten. Und es war schön.
Aber das heißt nicht, dass wir gechillt haben, Leute.
Das ist wir müssen uns nicht rechtfertigen.
Ja, aber dann sag doch nicht, wir haben unsere Akkus aufgeladen. Wir wollten halt nur nicht so krass auf die Unterkunft wechseln. Wir haben sehr viel gearbeitet in der Zeit und uns kreativ nochmal reingestürzt sozusagen.
Es fühlt sich trotzdem, würdest du, also ich glaube, unsere Akkus sind schon voller als.
Ja, weil wenn man quasi viel macht, kreativ, und dann aber noch so den Hustle hat mit, oh, ich muss den Bus kriegen und wir müssen wieder packen und irgendwie 3 Stunden warten, weil jemand zu spät ist oder so, klar, das ist dann natürlich noch zusätzlicher Stress, der jetzt wegfällt einfach. Aber deswegen haben wir nicht rumgechillt.
Das stimmt, ja. Finde ich immer wichtig, auch nochmal zu betonen, stimmt. Ja,
die Leute da bisschen drauf. Fleißig, Leute.
Wenn ihr jetzt aufhört, den Podcast zu hören, dann denkt bitte dran, dass wir fleißig sind. Dass wir mehr arbeiten als ihr, den ganzen Tag.
Geht bitte mit diesem Gedanken ins Bett.
Es ist auch gar kein Flex. Der größte Reflex wäre zu sagen, nee, ich arbeite halt 10 Minuten am Tag, macht mir sehr viel Spaß, aber sonst lese ich halt und male und gehe joggen und esse gut, koche gut.
Ja, das machen manche an ihrem freien Wochenende, Kevin. Mhm. Genau das. Nicht so ungewöhnlich. Nur bei uns halt, weil wir jeden Tag arbeiten. Nee, nochmal ein Fleißträumelchen.
Soll das der Podcast-Titel sein? Wir arbeiten jeden Tag.
Wir gehen jetzt ans Meer.
Ja, siehst du, uns geht so schlecht.
Ja, wir waren aber schon 10 Tage nicht mehr oder so.
Uns geht so schlecht, dass wir jetzt ans Meer gehen. Und das ist wirklich, stimmt, das ist richtig sad. Da wird es jetzt viele geben, die mit dem einen Auge rollen, nicht mit beiden. Wir waren schon ewig nicht mehr am Meer. Wir sind ja wirklich 500 Meter vom Meer entfernt. Mehr, nee, schon
weniger.
Mehr.
Nee. 250 Meter, es stehen halt nur Häuser dazwischen.
Ja, das stimmt. Und wir waren jetzt lange nicht da, weil wir halt wirklich gesagt haben, wir machen irgendwie, ich gehe zum Sport, wir gehen kurz in den Pool und dann arbeiten wir weiter und dann essen wir was. Aber das ist so absurd, dass wir in dem Punkt in unserem Leben sind, dass wir das schon schätzen, dass wir auf der Insel sind, aber trotzdem tagelang nicht am Meer waren. Man muss aber auch sagen, es gibt Ebbe und Flut hier und Ebbe sorgt dafür, dass du manchmal so einen Kilometer ins Meer laufen müsstest. Auch das klingt sehr degradierend, dass man das nicht macht.
Aber deswegen könnten wir jetzt nicht so, also manchmal kann man dann nicht halt ans Meer, um da zu baden, so, ja, weil das Wasser einfach so weit zurückgegangen ist. Und dann denken wir uns, oh, dann können wir auch einen kleinen Hüpfer in den Pool machen. Ja.
Genau, wir wollen auch einen Marathon durch Afrika laufen, jeden Tag, aber wir wollen auch gleichzeitig nicht mehr als 200 Meter unser Domizil verlassen.
Das wird die Herausforderung für nächstes Jahr, Kevin. Viel Spaß.
Nee, ich glaube, was das Ding ist, vielleicht als Abschlusswort auch so, wenn man drin ist, geht's.
That's what she said.
Weil, das ging mir schon, ich hatte mal wirklich der schlimmste Job, den ich je hatte, war in Australien auf einer Solarfarm und da habe ich jeden Tag halt so Dinger, so 20, 30 Kilo Platten, 8-9 Stunden am Tag geschleppt. Also das waren dann wirklich so 300, 400 Stück davon am Tag. So.
Boah.
Ja.
Was?
Oder doch, 20, warte mal.
400 Stück?
Ja doch, 200 Stück so ungefähr. Es gab,
ist die Hälfte.
Wir haben so 20 Pakete gemacht am Tag und in jedem Paket waren 20 drin. 400 sogar, oder nicht? 20 mal 20 sind 400.
Ach so, in einem Paket. Du konntest 20. Ein Paket nehmen.
Nee, ich dachte,
du konntest immer nur eine Platte nehmen.
Okay, warte, das Thema machen wir kurz auf. Das waren, also die wurden hingestellt mit Paletten, so, ne?
Aha.
Auf einem riesigen Feld, so, immer in gewissen Abständen. Auf diesem Feld waren verschiedene Stahlsäulen. Mhm. Auf diese Stahlsäulen wurden damals Solarplatten.
Ich hab Hunger langsam, Kevin.
Ja, mach ich halt fertig. Die Zuhörer auch. Mach ich, ne. Da wurden Solarplatten drauf montiert, ne? Und diese Solarplatten waren in den Paletten drin, ne? Und da waren immer 20 Stück drin und man musste die mal schleppen, quasi dahin, wo sie anmontiert wurden.
Ja.
Und weil ich so doof war, die anzumontieren, weil man quasi so von unten die mit ganz klein. Ich kann nicht mit kleinen Sachen. Ich kann nicht mit kleinen Sachen, Anna, weißt du doch.
Komisch, dass dann alles klein ist.
Und ja, deswegen habe ich da ganz viel geschleppt und da waren es 400 Stück. Und das war wirklich nach 2 Tagen, ich habe geheult in der Dusche. Ich war so, fuck, was mache ich hier? Ich bin in Australien, ich bin irgendwie 20, ich kann nichts aus diesen Dingern
schleppen. Und ich
arbeite
den ganzen Tag.
Genau, ich bin hier irgendwo in der Wüste. Das sind echte Männer hier, ich bin kein echter Mann. Darum geht es jetzt nicht. Aber mir hat auch alles wehgetan. Ne? Es war wirklich nur arbeiten, kochen, schlafen. Aber nach 3-4 Wochen war es so, dass man auch noch am Pool chillen konnte und ein Bier getrunken hat und auch mal in die Bar gegangen ist abends und sowas.
Hm.
Unvorstellbare Sachen. Ich war auch mal beim Sport sogar noch mal nach dem Ding.
Das war wie wenn so ungezogene Teenies in so ein Hardcore-Camp geschickt werden und dann erstmal sehen, wie das richtige Leben abgeht.
Das war das erste Mal, dass ich das richtige Leben geschmeckt habe. Ja.
War es wahrscheinlich halt die ganze Zeit beim Mutti immer schön am Wochenende bis 12 Uhr gepennt.
Auch.
Und dann schön mittags an den Tisch gesetzt.
Aber ich habe immer gearbeitet.
Und gezockt und so. Ja, aber nicht so regelmäßig. Mit so festen Strukturen wahrscheinlich.
Nee, genau so, das stimmt, so eine Regelmäßigkeit. Aber hey, da habe ich aber gemerkt, alles ist eine Gewöhnungssache. Dein Körper, und das hat auch der Russ Cook gesagt, also der hat auch gesagt, er hat Blut gepisst und es hat sau wehgetan alles. aber dein Körper kann sich an sehr viel gewöhnen, das ist schon krass. Auch wenn es jetzt am Anfang so wirkt, als ob du nicht mal eine Liegestütze machen kannst. Aber das ist ja der Trick, irgendwann kannst du 50, weil dein Körper sich bei regelmäßigem, also nicht, dass man das jeden Tag machen sollte, gesund wäre, das regelmäßig mit Pausen zu machen, aber auch in Extremsituationen kann dein Körper echt kranken Scheiß schaffen. Das ist so
jeden
interessant.
Jeden Monat, wenn ich meine Tage habe.
Ja, ihr Frauen. Nee, du hast recht. Ey, wirklich, ich habe den meisten Respekt auf der Welt.
Ich merke das auch schon krass. Also ich glaube, ich habe so regelmäßig Migräne und wenn ich das jetzt nicht so oft hätte, dann würde ich sagen, oh mein Gott, was ist das denn jetzt für ein Schmerz? Ich kann heute gar nichts machen. Aber dadurch, dass das ständig vorkommt und man einfach ja nicht jeden Tag oder nicht irgendwie einmal die Woche aussetzen kann, das funktioniert halt nicht, hat man sich halt irgendwann antrainiert, ja, ich kenne den Schmerz, so, leg dich so und so hin, dass deine eine Gehirnhälfte so ein bisschen Ruhe hat und dann arbeitest du halt trotzdem. Hätte ich am Anfang nicht gemacht, aber irgendwann hast du dich einfach an den Schmerz gewöhnt und dann geht das.
Es ist irgendwie traurig und schön zugleich. Und darauf können wir auch enden, auf dieser Note, dass ihr da draußen bitte nicht mal rumheult. Vor allem Männer, weil Frauen die wahren Leidwesen sind auf dieser Welt. Ja, ey, danke fürs Reinhören, Leute. War jetzt mal so eine Alles-und-Nichts-Folge. War schon viel drin auf jeden Fall. Wir wollten auch so ein bisschen quatschen einfach.
Eine Alles-und-Alles-Folge war das gut, oder?
Ich weiß nicht, wie ich die Folge nennen soll, ey, shit.
Alles und alles.
Letzte Woche hatten wir unsere ersten Gäste mal wieder nach Ewigkeiten, Laura und Leo. Deswegen wollten wir einfach mal heute quasseln. Richtiger Laber-Podcast, aber hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen.
Jede Woche, Kevin.
Nee, wir haben schon auch mal Themen und sind strukturiert, aber das war jetzt irgendwie so auch schön, irgendwie ein paar Sachen rauszuhauen. Mhm. Songkran, macht Songkran, Leute. Fragt euch mal, wie ihr das mit den Elefanten in Botswana seht und macht ein Projekt, das euch happy macht, wie immer das auch aussieht. Das schönste Mandala der Welt, das größte, I don't know. Wir werden alle sterben irgendwann.
Okay, wir haben euch lieb. Tschüss.
Ey, und
Kevin, hör jetzt nochmal, was willst du denn jetzt noch rausholen?
Darf ich kurz meine Abmoderation machen und die Leute darauf hinweisen?
Ich hab schon Tschüss gesagt.
Dass die Leute vielleicht auch liken könnten, den Podcast, dass sie Sterne geben können bei Spotify und iTunes, wenn sie es cool finden. Das hilft uns echt sehr, dass sie dem folgen können, dem Podcast, dass sie uns folgen können auf Instagram und sowas. Ja, manchmal, Leute, wir kennen das alle, manchmal vergessen wir Sachen, die wichtig sind und vielleicht macht ihr das dann auch mal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir freuen uns. Das ist eine schöne, kuschelige Familie hier. Wird immer größer und schön, dass ihr dabei seid. Passt auf euch auf, wenn ihr könnt auch auf eine andere Person. Und wir haben es nicht an Kosten und Mühe gescheut, damit Anna jetzt zum Schluss nochmal wunderschöne letzte Worte sagen kann. Das Zitat der Woche jetzt von Anna Wüst.
Ich habe eben mich schon verabschiedet und ich hatte ein krasses Zitat mit meinen Flöhen, okay? Sei kein Floh und befreie dich aus deinem Glaspalast.
Mach mal einen Reim noch draus, dann machen wir den Podcast zu.
Warte mal. Sei kein Floh.
Das werde ich nicht schneiden jetzt.
Doch. Sei kein Floh und mach ins Klo.
Das ist sehr motivierend.
Okay, ist das gut oder soll ich nochmal überlegen? Aber es dauert ein bisschen, Kevin.
Sei ein Floh und sei froh. Das ist der traurigste Podcast der Zeit. Aber es macht Spaß mit euch. Ciao.
Lululul.